In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am Donnerstag, 25. April 2024, durch Konrad. Die Themen: Stuttgart 21 wurde vor 30 Jahren im April 1994 veröffentlicht vorgestellt. Eine Erinnerung, ein Ausblick mit BUND-Vertreter Gerhard Pfeiffer. Radio Dreieckland steht in Form von Kollegen Fabian in Karlsruhe vor Gericht. Ein Bericht über den zweiten Prozesstag. Laut über das stille Örtchen reden, Trockentoiletten im öffentlichen Raum Freiburg. Demo-Hinweis für das AKW Kattenom am Samstag. Stuttgart 21, 30 Jahre Stuttgart 21, am 18. April ist das Projekt praktisch vorgestellt worden, am 18. April 1994, und jetzt sind 30 Jahre vergangen und an Stuttgart 21 wird immer noch gebastelt und an Stuttgart 21 wird immer noch Kritik geübt. Und eine Gruppe, die das hier sehr, sehr lange und immer noch begleitet, ist der BUND, und da bin ich jetzt verbunden mit Gerhard Pfeiffer. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, guten Tag.
Der BUND hat ja einige Kritikpunkte an Stuttgart 21, eine lange Geschichte mit Stuttgart 21 mitgemacht, und wir wissen, Stuttgart 21 geht irgendwie einer Vollendung entgegen, allerdings dauert es auch noch mal ein bisschen und da wird immer noch dran rumgebastelt, heißt, da muss immer noch das eine oder andere neu angesetzt werden, neu verbessert werden, etc., etc., etc. Kann man mir mal sagen, was in den letzten 30 Jahren der BUND gegen bzw. mit Stuttgart 21 so alles angestellt hat?
Also wie gesagt, es ging los damals im April 84. Ich war da relativ noch jung beim BUND. Ich arbeite seit 1991. Und das Projekt hat uns damals schon sehr überrascht. Das war ja fast schon überfallartig, wurde das da der Öffentlichkeit vorgestellt mit den damaligen Heroen von Politprominenz, Bundesverkehrsminister Wissmann, Bahnchef Heinz Dorr aus Stuttgart stammend, sinnigerweise Ministerpräsident Teufel, der frühere OB Rommel war dabei und der damalige Verkehrsminister Schaufler. Und wir haben dann aber ziemlich schnell innerhalb des BUND, wir hatten eine Gruppe, mit, die hieß Umkehr Stuttgart, das war so ein Zusammenschluss verschiedener Verkehrsexperten, haben wir uns das Projekt dann uns näher angeschaut und dann aber sehr schnell zu der Entscheidung gekommen, dass das eigentlich nicht im Sinne einer zukunftsfähigen Bahn sein kann, weil letztendlich der Bahnhof ja verkleinert wird von 16 Gleisen auf 8 Gleise, also Bahnsteiggleise, und haben dann wenige Tage später auch schon Pressemeldungen rausgegeben, Pressegespräche geführt, wo wir die Kritik kundgetan haben. Und das war, sage ich mal, der Auftakt, und es hat sich dann über die Jahre hingezogen, also jedes Jahr hat uns das Projekt intensiv beschäftigt mit Raumordnungsverfahren, Planfeststellungsverfahren. Der BUND hat auch geklagt vom Verwaltungsgericht 2005, leider verloren. Wir waren sehr aktiv dabei bei dieser großen Phase von Stuttgart 20, wo die großen Demonstrationen stattgefunden haben mit Hunderttausenden von Leuten, waren wir so die zentrale Schaltstelle und das ist, sag ich mal, der Auge des Sturms im Widerstand. Wir waren bei der Schlichtung mit unserer damaligen Landesvorsitzenden Brigitte Dahlwender als vorderster Front. Wir waren beim Stresstest. Wir waren bei der Goldan-Diskussion dabei. Und die aktuell uns ja sehr stark beschäftigt. Also von daher, es verging kein Jahr, wo Stuttgart 21 im ganz großen Fokus des BUND stand.
Und es verging eigentlich praktisch auch kein Jahr, in dem Stuttgart 21 wie eine Schnecke langsam vor sich hin gekrochen ist und immer weiter und weiter ausgebaut worden ist. Habt ihr da irgendwie so eine Theorie, wie sowas passieren kann, dass praktisch trotz dieser Kritik da das weitergelaufen ist, beziehungsweise haben sie tatsächlich dank der Kritik einige Kritikpunkte auslöschen können?
Also das Problem ist halt, das Projekt ist extrem politisch überladen, überformt. In diesem Projekt hing ja das Wohl und Wehe der deutschen Ingenieurkunst. Ich zitiere die Bundeskanzlerin Angela Merkel, die in der Hochphase des Protestes hier in der Stuttgarter Liederhalle diesen Satz gemacht hat. Also man konnte eigentlich mit rationalen Argumenten gar nicht mehr rankommen, sondern das Projekt musste durchgedrückt werden, ist auf Biegen und Brechen. Und von daher tut man sich da ganz schwer bei solchen extrem erhöhten Projekten mit fachlicher und sachlicher Kritik ranzukommen. Nichtsdestotrotz, denke ich, haben wir erreicht, dass das ganze Thema Bürgerbeteiligung bei großen Verfahren doch jetzt neu betrachtet wurde und auch jetzt mehr einbezogen wird. Dann das Thema auch im Bereich Naturschutz, dass hier die Naturschutzbelange für viele Artengruppen und Biotope gestärkt wurde durch das Projekt, Stichwort Juchtenkäfer. Aber auch das Thema Wasserschutz, das Thema Geologie, dass hier zum Beispiel die Tunnels entsprechend massiv gebaut werden, damit eben hier die geologischen Risiken gering gehalten werden, dass es hier zu Verwerfungen kommt und die Tunnels gar nicht benutzbar werden. Also ich denke, ohne diesen Prozess des Widerstandes wäre Stuttgart 21, sage ich mal, billig und schlecht gebaut worden. Wir hoffen, dass es jetzt auch so eintritt, aber von daher können wir ein bisschen auch auf uns stolz sein, dass wir durch diesen Druck das Projekt zumindest so in eine Richtung gebogen haben, dass der Laden, sage ich mal, nicht gleich bei der ersten Belastung zusammenbricht.
Das klingt klingt irgendwie so ein bisschen nicht ganz durch, aber irgendwie durchaus essbar. Wie habe ich das jetzt zu verstehen? Das heißt, es gibt ja immer noch weitere Kritik an Stuttgart 21 und da haben sie, glaube ich, auch noch ein paar Ideen bzw. ein paar Forderungen, die praktisch nachgereicht werden müssten. Und selbst wenn Stuttgart 21 jetzt unter den Bedingungen ja fertiggestellt ist, also ich meine, im Grunde genommen größer geworden ist der Bahnhof unterirdisch überhaupt nicht. Und eine Bahnstation ist es eigentlich sowieso schon, weil halt eben diese Schräge noch immer da drin ist. Also da gibt es noch einiges an Kritik. Was haben Sie denn noch an Kritik hier an Stuttgart 21 zu bieten?
Also zwei Kritikpunkte sind dieser Brandschutz, der noch unklar ist. Ja, wobei, da bin ich etwas skeptisch, weil es war nicht in den letzten Jahren nicht so unser Thema, sondern von anderen Initiativen. Aber die wurden, muss man sagen, ziemlich schnell zurückgeholt. Die haben mehrfach geklagt bis zum Bundesverwaltungsgericht. Und das Thema Brandschutz war immer bei den Gerichten eigentlich für erledigt gesehen. Also das sehe ich. Ich sehe ein Stück weit in Fragezeichen, aber ich sehe wenig Hoffnung, dass man das richterlich oder gerichtlich zurückholt. Die Neigung, also dieser Bahnhof befindet sich ja auf einer schiefen Ebene. Das heißt, hier besteht die Gefahr, dass Züge wegrollen und eine gewisse Gefahr darstellen. Da bin ich aber auch nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte eher skeptisch, dass hier die finalen Genehmigungen nicht erteilt werden. Das heißt, da gehen wir weniger rein in die Kritik. Wir gehen vor allem rein in der Kapazitätsfrage. Sie haben es richtig erwähnt, Stuttgart 21 ist letztlich ein Rückbau von Gleiskapazitäten oder von Bahninfrastruktur. Wir haben eine Verkleinerung des Bahnhofs, also nicht eine Vergrößerung. Und wir haben aber andererseits dieses große Ziel, Verkehrswende, Klimaschutz, Verdoppelung des Schienenverkehrs bis 2030 um 50% und noch mehr. Und also die ganz großen hehren Ziele, die ja alle richtig und sinnvoll sind. Und dazu brauche ich logischerweise eine Bahninfrastruktur, die dieses leistet, sprich, wo viele Züge drauf fahren können, damit die Leute wegkommen vom Auto. Und da sehe ich den Hauptkritikpunkt des BUND, dass diese Ziele nur dann erreichbar sind, wenn wir eine weitere Bahninfrastruktur neben dem Tiefbahnhof haben. Und das ist nun mal der bestehende Kopfbahnhof mit seinen 16 Gleisen. Den kann man durchaus etwas verkleinern, auf zum Beispiel 8 Gleisen. Aber damit haben wir eine deutliche Kapazitätssteigerung. Dieser Kombi-Bahnhof, also Kombi-Tiefbahnhof und oberirdisch Kopfbahnhof, hätte wirklich dann, wäre zukunftsfähig und auch resilient, neudeutsch, für viele Ereignisse, die uns ja gezeigt haben, die bei der Bahn die letzten Jahre aufkommen. Stichwort Raststätter Tunnel oder sonst wie Sperrung der Strecke Mannheim-Frankfurt ein halbes Jahr. Es muss ja immer wieder auch was repariert werden und saniert werden. Und da habe ich natürlich mit einem Kopfbahnhof als Ausweichbahnhof, sage ich mal, Möglichkeiten, den Bahnverkehr mehr oder weniger weiterlaufen zu lassen. Weil diese Tunnels werden in die Jahre kommen. Die werden verbessert werden müssen, gewartet und so weiter. Und das würde nach den jetzigen Voraussetzungen das absolute Chaos und würde GAU bedeuten. Das heißt, im Großraum Stuttgart könnten keine Züge mehr fahren. Und mit einem Kopfbahnhof in der Hinterhand, der nebenher noch funktioniert, wären wir da resilient, also widerstandsfähig, um solche Störungen dann eben wegzubekommen. Ja.
Das heißt, keine geradezu Jubelfeier für 30 Jahre Bau bei Stuttgart 21. Das heißt, da sehe ich noch ein paar Kämpfe auf uns zukommen. Inwiefern lässt sich das jetzt hier noch verhindern oder wo gibt es da nochmal Angriffspunkte? Ich meine, beim Feuerschutz, da wird ja jetzt momentan wieder prozessiert bzw. gekämpft. Aber bei den Kapazitäten, was läuft denn da?
Also im Brandschutz, muss man sagen, hat man wieder aktuell eine Niederlage erlitten, also ganz aktuell. Also da sehe ich, wie gesagt, wenig Hoffnung und bei den Kapazitäten, da sehe ich eben hier wirklich, es müssen ja Fahrpläne demnächst vorgelegt werden und da wird sich dann zeigen, ob das Ganze überhaupt fahrbar ist, ja, ob die Züge, die ja zum Teil zu zwei, zu dritt hintereinander auf einem Bahnsteig halten. Das heißt, es gibt dann drei verschiedene Abschnitte an einem Bahnsteig, wo die Leute einsteigen müssen und wehe, ein Zug von diesen drei hat eine Verspätung. Das heißt, das setzt sich ja wie ein Dominoeffekt dann auf den ganzen Fahrplan und auf das ganze Netz hinaus aus. Und da bin ich relativ, sage ich sogar, zuversichtlich, dass da irgendwann mal sehr schnell die Einsicht kommt, mit diesem Schmalbahnhof unterirdischen können wir nie und nimmer einen sicheren, zuverlässigen Bahnverkehr der Zukunft fahren. Und da bin ich, glaube ich, da sehe ich eine große Chance, dass da die Einsicht demnächst reift, dass hier man doch von diesem ursprünglichen Ziel, nur diesen Tiefbahnhof zu bauen und sonst nichts, dass man davon abkommt.
So zumindest Gerhard Pfeiffer vom BUND. Stuttgart 21 wird gebaut, wird noch immer gebaut, aber was dann dabei rauskommt, das ist durchaus bei vielen Punkten noch etwas offen. Ich danke auf jeden Fall für dieses Gespräch.
Ich danke auch.
Live aus Karlsruhe, Flo. Er berichtet dort von dem Prozess gegen unseren Mitredakteur Fabian.
Ja, hallo. Schönen Mittag euch. Genau. Heute hat der zweite Hauptverhandlungstag gegen unseren Mitredakteur Fabian begonnen. Es geht ja darum, dass ihm die Unterstützung einer verbotenen Vereinigung vorgeworfen wird durch einen Link, den er in einem Artikel gesetzt hatte. Aber die meisten sollten ja inzwischen bei RDL und HörerInnen von RDL damit vertraut sein. Genau, und heute war der zweite Verhandlungstag. Nach dem ersten Verhandlungstag hatte ja der Staatsanwaltschaft Graulich angeregt, unseren Geschäftsführer Michael zu befragen zu redaktionellen Inhalten, also was auf Redaktionssitzungen so gesprochen wird. Und das hat das Gericht ja fast wie zu erwarten abgelehnt und das auch rechtlich recht stark begründet. Das heißt, das sollte durch sein, vermute man nicht, dass die Staatsanwaltschaft da nochmal versuchen wird, den Geschäftsführer da weiter zu befragen wollen, was auf den Redaktionssitzungen bei RDL, bei Radio Dreieckland, so gesprochen wird. Was vielleicht noch spannend ist, dass der Staatsanwaltschaft Graulich heute Unterstützung hatte von der Staatsanwaltschaft Schür. Also er war heute nicht alleine da, um gegen unseren Kollegen Fabian zu prozessieren, sondern hat sich dann noch Unterstützung geholt. Heute ging es dann bis zur Mittagspause eben viel drum um die Funktionsweise des Archivs. Dazu wurde ein Kollege, ein Zeuge auch befragt, der auch erklärt hat, wie er selber ein Archiv, eine Spiegelung des Archivs von links unten in die Media erstellt hat. Meinte, das war eine Sache von wenigen Tagen und ohne großes IT-Wissen möglich. Ja, dann ging es nochmal viel um diese Linksetzung in dem Artikel. Da hat der Richter dann zur Augenscheinnahme genommen, dass zum Beispiel, wenn man bei einem Handy-Browser länger auf so eine ausgeschriebene URL, auch wenn da kein Hyperlink gesetzt ist, doppelt draufklickt, man dann automatisch durch diese Browser-Funktion auf diese Webseite gelangt und somit dann auch nochmal ein bisschen in Frage gestellt hat, wo ist da der große Unterschied, den Hyperlink da zu haben, also wenn ich auf den Link nur einmal draufklicke und draufkomme oder zweimal klicke. Der Sachverständige vom Fraunhofer-Institut hat dazu nochmal gesagt, dass es auch normale Webbrowser auch machen und manche Webseiten in Eingabeformularen, wie zum Beispiel ehemals Twitter, jetzt X, wenn man dort eine URL eingibt, dass es einfach ganz automatisch diesen Link setzt und man auch keinen Einfluss hat und den auch nicht rausnehmen kann. Das war so nochmal so ein Punkt zu diesem Link-Setzen, der heute war. Und dann wurde nochmal in Augenschein genommen, andere Artikel, die eben von anderen Zeitungen, unter anderem eben wurden da Golem, Taz, Telepolis und Zeit Online Artikel in Augenschein genommen, die eben alle auch einen Link zu diesem Archiv gesetzt haben. Und das war so das, was heute so passiert ist. Spannend war, dass die Taz eben ein sehr ähnliches Bild für den Artikel verwendet hat wie Radio Dreieckland, nämlich auch ein Spruch, der sagt, wir sind alle links unten. Das war so das, was heute im Gericht so passiert ist.
Kannst du uns sagen, wie lange der Prozess voraussichtlich dauern wird? Weil heute war ja der zweite Prozesstag.
Also es werden auf jeden Fall mindestens noch 3 Prozesstage folgen. Und wenn jetzt nicht die Verteidigung oder die Staatsanwaltschaft weitere Beweisanträge oder Beweismittel einführt, wird das wahrscheinlich eben noch bei 3 weiteren Prozesstagen bleiben. Anberaumt hat das Gericht aber insgesamt 9 Stück, das heißt noch 4 in Reserve. Genau, am Erstverhandlungstag hatte ja auch der Vorsitzende Richter Heim gesagt, dass sie eben sehr gründlich und ausführlich die verschiedenen Aspekte, die da im Verfahren zu berücksichtigen sind, die gründlich eben sich anzuschauen.
Welches Strafmaß steht denn im Raum?
Das weiß ich gerade nicht. Ich vermute mal, es würde dann, wenn dann, um eine Geldstrafe maximal gehen. Aber natürlich hoffen wir auf einen Freispruch.
Würdest du sagen, dass das den Charakter eines Schauprozesses hat?
Das definitiv, vor allem wenn man sich gerade heute nochmal eben diese Augenscheinnahme von den anderen Presseportalen angeschaut hat, also Taz und Zeit Online oder Telepolis und Golem, also alles 4 recht große Häuser, stellt sich schon die Frage, warum das dann ausgerechnet Radio Dreieckland getroffen hat. Und da geht schon die Vermutung auf, dass da die Staatsanwaltschaft eben versucht, eine Gewinnungsjustiz zu machen und sagt, okay, ein linkes Medium darf dann eben nicht kritisch über ein Verbot einer linken oder linksradikalen Webseite berichten.
Nachdem ja auch die Taz etwas Ähnliches gepostet hat mit der gleichen Linksetzung und auch einem ähnlichen Bild, kann man erwarten, dass es Unterstützung gibt von anderen redaktionellen medialen Strukturen?
Naja, also je nachdem, wie weit man Unterstützung sieht, aber eben auch andere Tageszeitungen hatten ja auch schon zum Prozessauftakt darüber berichtet, auch die Taz und Zeit Online ja eben auch eine Woche oder 2 Wochen vor dem Prozessbeginn ja auch mit einem längeren Hintergrundartikel. Also so natürlich beobachten das die anderen Medienhäuser durchaus und es ist schon davon auszugehen, dass darüber auch weiterhin berichtet wird.
Dann vielen Dank an Flo live aus Karlsruhe von dem RDL-Prozess.
Sehr gerne.
So, jetzt hier am Ende des Tages bin ich nochmal im Escholzpark.
Das ist der Anfang des Tages.
Hier gibt es jetzt eine neue Toilette. Und das ist eine Eco-Toilette. Eine, nennt sich die Marke quasi, ist eine Trockentoilette. Und das Ganze ist jetzt erstmal richtig gut ebenerdig berollbar. Wow. Bisschen eingelassen im Boden. Ganz kleine Schwelle, aber ich glaube, das ist gut machbar mit Rolli. Und ich komme rein und es riecht tatsächlich so ein bisschen nach frischem Holz. Ich weiß gar nicht genau, wo das herkommt. Es ist ja alles so Siebdruckplatte, schön frisch gestrichen. Gutes Design. Ein Raum, ich sag mal 2,50 Meter auf 2,50 Meter mit zentral einem Klositz. Der ist quasi untenrum geschlossen, da verjüngt sich nichts. Es gibt rechts und links Armstützen und einen Toilettenknopf. Und den drücke ich jetzt mal, wenn ich reingucke, sehe ich so eine Art Fließband. Und da rollt quasi das, was ich da so produziert habe, nach hinten weg. Ein weiteren Innenteil des Häuschens ist, von außen sieht es aus wie ein Container und hier drin habe ich das Gefühl, dass ich so vielleicht 2/3 des Raumes kriege. Das heißt, 1/3 ist dann irgendwelche Wartungseinrichtungen. Angeblich steht da so eine Mülltonne, in der quasi die Feststoffe gesammelt werden und dann gibt es auch irgendwo noch einen Tank für Flüssigkeiten. Es gibt hier auch einen Wickeltisch. Ein Pissoir aus Edelstahl und ein Handwaschbecken. Drücke ich mal drauf.
Ja, kommt Wasser.
Ist doch nicht alles ganz trocken hier. Wahrscheinlich auch irgendwo ein Tank. Ja, gefällt mir hier. Problem ist gerade, man kann nicht richtig abschließen. Scheinbar hat sich die Tür nochmal verzogen oder so. Liebe Wartungsfirma, guck doch nochmal. Und ich fand jetzt wirklich, ich habe jetzt keinen unangenehmen Geruch in die Nase gekriegt. Es ist schön hell, modern. Ah ja, und ich sehe jetzt gerade vielleicht frisches Holz, weil dieser Container scheint aus Holz zu sein. Wenn ich jetzt hier so die Tür öffne, dann sehe ich frisches, taubenblau gestrichenes Holz.
Ja, wir waren gerade zusammen auf dem Klo. Und zwar auf dem neuen Trockenklo im Eschholzpark. Eins von 4 Pilot-Trockenklo. Bauten, die jetzt die nächsten 2 Jahre in Freiburg getestet werden. Weitere Stationen kommen. Und ja, also ich bin ziemlich begeistert und auch gerade, weil ich wirklich großer Fan von Trockentoiletten bin, weil der Wasserverbrauch durch Klospülungen ist wirklich was immens ist und was mich total aufregt. Und dazu habe ich noch so ein paar Zahlen für euch recherchiert, weil so im Schnitt, wenn jetzt jede Person, ich sag jetzt mal zwischen 5 und 10 Mal am Tag diese Klospülung benutzt, quasi jetzt aufs Klo geht, um kleine und große Geschäfte mit Trinkwasser zu entsorgen, dann entsteht da ein Wasserverbrauch pro Nase von circa 50 Litern Trinkwasser. Und das dann gerechnet mit der Einwohnerinnenzahl Freiburgs zum Beispiel, die 7 Mal am Tag die Klospülung benutzen, verbrauchen pro Tag 11.500.057 Liter Wasser, Trinkwasser. Und dann habe ich nochmal so nach so einem bekannten Gebäude recherchiert, das Freiburger Münster. Also man müsste nur knapp eine Woche lang spülen und dann wäre das Ding voll mit Wasser.
AKW Kattenom, Demo-Aufruf zum 27. April. Greenpeace-Gutachten zum katastrophalen Zustand des AKW Kattenom. Die französische und die deutsche Anti-Atom-Bewegung rufen gemeinsam zum Samstag, 27. April, zu einer Demonstration am AKW Kattenom auf. Das Atomkraftwerk im Norden Lothringens ist nur 12 Kilometer von der Grenze zum Saarland und zu Rheinland-Pfalz und rund 9 Kilometer von der luxemburgischen Grenze entfernt. Luxemburg kann bei einem Super-GAU eines einzigen Reaktors des AKW Kattenom komplett vernichtet werden. Im Aufruf zur Demo erinnert die Anti-Atom-Bewegung an den Super-GAU am 26. April 1986 in Tschernobyl und das spätestens zu diesem Zeitpunkt unwiderlegbare Restrisiko. Ziel der Demo ist zugleich der Protest gegen die von Präsident Emmanuel Macron angekündigte Neuauflage des atomaren Programms und des Neubaus von Atomkraftwerken. Macron hat zudem öffentlich eingestanden, dass der Neubau von Atomkraftwerken für den Fortbestand der französischen atomaren Bewaffnung benötigt wird. Der Aufruf wendet sich auch gegen die von Macron bekundete Absicht, die Laufzeit der meisten Atomkraftwerke, die bereits über 40 Jahre alt sind, zu verlängern. Die vier zwischen 1986 und 1991 in Betrieb genommenen Atomreaktoren in Kattenom verzeichnen jedes Jahr eine steigende Anzahl von Zwischenfällen, die nicht nur die Menschen in Frankreich, sondern auch in Belgien, Luxemburg und Deutschland gefährden. Städte wie Thionville, Metz, Arlon, Luxemburg-Stadt und Trier können bei einem Super-GAU ausgelöscht werden. In der Hauptwindrichtung, nach Westen, liegen auch deutsche Großstädte wie Frankfurt am Main, Mainz, Wiesbaden, Kaiserslautern, Darmstadt, Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe. Die Blöcke Kattenom 1, 3 und 4 mussten im Jahr 2022 zur Untersuchung auf Korrosionsschäden für längere Zeit abgeschaltet werden. Ein neues, von Greenpeace in Auftrag gegebenes Gutachten zeigt, dass die geplanten Nachrüstungen der französischen 1300-Megawatt-Reaktoren nicht einmal ausreichen, um die offiziellen Sicherheitsvorschriften von Atomkraftwerken zu erfüllen. Dazu gehört auch Reaktorblock 1 in Kattenom, welcher im Jahr 2026 eine Laufzeit von 40 Jahren erreichen wird. Anfang 2024 hat in Frankreich eine erste öffentliche Anhörung über Laufzeitverlängerungen der in Betrieb befindlichen Atomkraftwerke mit 1300 Megawatt Reaktoren begonnen. Dabei handelt es sich um Reaktoren, deren Sicherheitskonzept von Anfang der 1970er Jahre stammt. Einer Zeit, in der die Anforderungen an die Sicherheit von Atomkraftwerken deutlich geringer waren als heute. Ursprünglich war der Betrieb dieser Reaktoren auf 25 Jahre ausgelegt. Aus der Studie geht hervor, dass Reaktorblock Kattenom 1, wie alle 1300 Megawatt Reaktoren in französischen Atomkraftwerken, ernsthafte Sicherheitsdefizite in Hinblick auf die derzeit angewandten französischen und internationalen Anforderungen aufweist. Beispiele dafür sind eine mangelnde Redundanz in den Sicherheitssystemen, der unzureichende Schutz der Anlagen gegen naturbedingte übergreifende Einwirkungen, so beispielsweise lang andauernde hohe Temperaturen, extreme Regenfälle und extreme Stürme, sowie der mangelnde Schutz gegen zivilisationsbedingte Einwirkungen wie Terrorangriffe oder Flugzeugabstürze. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass eine Modernisierung der mit 1300 Megawatt Reaktoren ausgestatteten Atomkraftwerke sowie die geplanten Nachrüstungen nicht ausreichen, um diese erheblichen Sicherheitsmängel zu beheben. Von der Luxemburger Regierung fordern Umweltorganisationen und Anti-Atom-Bewegung weiterhin eine klare Opposition gegen die Nutzung von Atomkraft und ein aktives Engagement gegen eine Laufzeitverlängerung von Kattenom. Treffpunkt ist am Samstag, 27. April um 12 Uhr beim Freizeitpark, dem sogenannten Parc de Kattenom, in Kattenom, in der Nähe der Mosel, vor Beginn der Demonstration zum Atomkraftwerk, die um 14 Uhr startet.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am Donnerstag, 25. April 2024, durch Konrad.
Das ist ja wohl nicht sein. Nein! Wally Play, Ratta! Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!